herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kaschoner Gemeinde Motzhausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kaschonergemeinde-motzhausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Wir haben schon gehört, es geht heute um die Jahreslosung. Das ist ja der erste Sonntag, also der erste Sonntag im Jahr. Und da bietet sich das an. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Römer 15 ist das. Und ein Vers daraus. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Und um den Text richtig zu verstehen, muss man eben die Hintergründe kennen. Und aus diesem Grund bat ich den Friedhelm, Römer 14, auch vorzulesen, weil das eigentlich ja die Grundlage dessen ist, was da in Rom gerade schief läuft, nämlich die ganze Diskussion um das Thema, darf man das essen, muss man Tage einhalten oder wie auch immer. Achtung, Riesenstreit in Rom, Riesenstreit in einer jungen Gemeinde. Es geht um die Frage, wer Recht hat, und darum geht es ja eigentlich fast immer. Rom war damals ein Schmelztiegel der Kulturen. Religiöse Kulte, Gerüche, Märkte. Und mittendrin eine junge Gemeinde und dort ebenfalls so ein Schmelztiegel. Und ja, es überrascht eigentlich nicht, dass das Thema, das dort so vorherrschte, dann schnell auch zum Streit führte. Vermutlich waren die Argumente anfangs noch recht zivilisiert vorgetragen und ausgetauscht, aber am Ende wurde das immer schwieriger. Und die Gemeinde in Rom fing an, sich zu zerstreiten, sich zu spalten. Und wir fragen uns vielleicht, wie bitte? Die streiten sich wegen Essen, wegen Trinken, wegen Feiertagen, wegen Einhalten, und deswegen droht dort eine Gemeindespaltung? Ja, das ist so. Das liegt daran, dass hinter diesen ganzen Themen Gepflogenheiten, ganz tief verwurzelte und empfundene Wertmaßstäbe stehen. Und in der damaligen Zeit gab es deswegen in Rom ganz verschiedene Streitfragen. Und die eine Streitfrage, die hat sich vor allem auch um das Thema Götzenopferfleisch gedreht. Und dieses Götzenopferfleisch war zu neutestamentlicher Zeit, das spielte dort eine ganz besondere Rolle in den Gemeinden, weil das auf dem Markt angebotene Fleisch zum größten Teil aus rituell geschlachteten Tieren stammte. Das heißt, die waren heidnischen Göttern geopfert. Und dieses Fleisch gab es eben recht viel, und es war auch meistens ganz besonders gutes Fleisch, was man eben auch dem Gast angeboten hat. Das ist vielleicht so, wenn wir heute sagen würden, wir kaufen unser Fleisch extra beim Metzger und nicht in irgendeinem Discounter, weil wir wollen, dass es auch besonders gut schmeckt. Und dieses Fleisch war wirklich gut. Und das Ziel war eben nicht, dass man dem Gegenüber Schaden zufügt, sondern eben gutes Fleisch anbietet. Und grundsätzlich sah Paulus darin auch gar kein Hindernis. Man kann mit gutem Gewissen und ohne Schaden Fleisch essen, ohne ständig zu fragen, woher kommt es, was ist der Hintergrund. Anders, und jetzt kommt das große Aber, anders jedoch, wenn ein schwacher Bruder daran Anstoß nehmen könnte. Wichtig ist auch zu unterscheiden, dass die Teilnahme an heidnischen Opfermahlzeiten, also an Mahlzeiten, wo direkt das Opfer gegessen wurde und das zurückzuführen ist auf das Opfer, daran sollte man nicht teilnehmen, so sagt das zumindest Paulus, denn der Kontakt und der Umgang mit bösen Geistern oder mit anderen Dingen, die tun uns nicht gut. Das Verhalten verurteilt Paulus wiederum. Aber wir stellen fest, wir haben Götzenopferfleisch, was verzehrt wird oder nicht verzehrt wird, und wir haben hier eine Gemeinde mit verschiedenen Menschen, und der Text sagt es, das sind schwache Menschen und es sind starke Menschen. Und Römer 14 beschreibt das so. Es gibt starke Menschen, die mit einem guten Gewissen das Fleisch, Götzenopferfleisch essen können, die nicht auf andere herabschauen sollen und durch die ihr Verhalten und auch eben und die auch durch ihr Verhalten letztlich Gott ehren. Solche Menschen, denen die besonderen Feste und Feiertage nicht so wichtig sind und doch in ihrem Leben das Zentrum haben, nämlich Jesus Christus. Das sind die Starken. Und dann gibt es noch die Schwachen im Glauben, die sagen, wir wollen kein Götzenopferfleisch essen, die sich an besondere Feste und Zeiten halten. Die sollen auch nicht auf die anderen herabschauen, denn auch sie verhalten, sie ehren mit ihrem Verhalten Gott. Und letztlich ist ihr Zentrum genauso Jesus Christus. Nehmt einander an. Paulus richtet sich mit dieser Aufforderung an eine junge, an eine bunte Gemeinde mit heidnischen und mit jüdischen Wurzeln. An eine Gemeinde mit unterschiedlichen Meinungen über den christlichen Lebensstil. Und die führen dazu, dass man sich plötzlich gegenseitig verunsichert, gegenseitig sich ein schlechtes Gewissen einredet. Sie fangen an, einander zu verachten, zu verurteilen, und in ihren Köpfen entsteht plötzlich eine Aufteilung in ich bin stark oder ich bin eben schwach. Und dieser Streit, der droht, die Gemeinde zu zerbrechen. Und wenn man das alles in die heutige Situation hineinnehmen würde, da würde sich das vielleicht an anderen Stellen, an anderen Situationen verdeutlichen. Ich habe mal in meiner Gemeinde im Praxisstudienjahr etwas erlebt, was mich ganz an diese Situation erinnert hat, beziehungsweise die sich vielleicht sogar ähnlich ausgewirkt hat. In meinem Praktikumsjahr, also das ist das vierte Studienjahr auf Krishona, das war ja ein Praxisjahr, da musste ich natürlich regelmäßig predigen. Und nach einer Predigt kam eine Frau auf mich zu, die ich eigentlich nie als schwach im Glauben eingeschätzt hätte. Eine Frau eines Dozenten der Theologie, und auch sie wusste einiges aus dem ganzen Bereich. Und sie nahm mich nach dem Gottesdienst auf die Seite und sagte mir, dass sie sich bei meinen Predigten nie konzentrieren kann. Und das hat mit meinem Ohrring zu tun. Sie hat gesagt, sie kann nicht konzentrieren, weil sie ständig auf meinen Ohrring schaut, weil sie sagt, das hat kein Mann. Und solche Männer, die sowas haben, die empfinden homosexuell und die leben nicht nach den Geboten Gottes, also darf das ein Prediger nicht haben. Dass ich an meiner linken Hand einen Verlobungsring hatte, das schien ihr nicht aufzufallen, beziehungsweise wusste sie das eigentlich, und es spielte keine Rolle. Es gehört sich einfach nicht, so etwas zu haben. Kurz gesagt, sie nahm sich Anstoß an meinem Ohrring. Sie saß natürlich auch immer an der gleichen Stelle, immer schön links im Gottesdienstsaal, wo sie natürlich auch direkten Blick auf mein linkes Ohr hatte. Aber da sie sich im Glauben selber auch stark fühlte, hat sie sich auch zum Sprecher für die angeblich vielen gemacht, die sich auch an meinem Ohrring stören. Was ich allerdings von niemand anderem bis dahin gehört habe. Ich sage ja auch, sie hätte sich einfach auf die rechte Seite setzen können, da wäre ihr mein rechtes Ohr, da wäre das ohne Beanstandung gewesen. Ich habe ihr dann versucht zu erklären, dass Ohrringe heutzutage auch für Männer nur noch Schmuck sind, ohne dass das eine besondere Bedeutung hat. Aber sie ließ sich von ihrer Meinung nicht abbringen. Und sie hat dann wirklich gesagt, es stört sie. Und dann hat sie mich gebeten, dass ich den Ohrring ablege. Und dann habe ich gedacht, wie soll ich jetzt in so einer Situation handeln? Und habe mich dann eben auch an Römer 14 erinnert und gedacht, dass in diesem Moment diese erfahrene, starke Christin tatsächlich vielleicht zu den Schwachen gehört. Und habe ihr versprochen, dass ich wegen ihr zum Predigen den Ohrring abziehen werde. Sie wollte zwar, dass ich ihn dann für immer ablege, da habe ich gedacht, das ist mir dann zu viel. In meiner Freizeit werde ich das auch weiterhin machen, aber zum Predigen habe ich gesagt, mache ich es für sie. Und das war schon sehr, sehr spannend. Aber dann habe ich heute, oder nicht heute, aber die Tage, den Text aus Römer 15 gelesen. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, dass das bloße Akzeptieren so einer Situation gar nicht ausreicht. Römer 15, dieser Text möchte eigentlich viel mehr von uns. Kurz gesagt, er setzt noch eins drauf. Und ich lese uns diesen Text vor, Römer 15, die Verse 1 bis 13. Und die ersten 6 Verse, die gehen auf das Beispiel von Jesus Christus ein. Wir, die einen starken Glauben haben, sind dazu verpflichtet, auf die Schwachheit der anderen Rücksicht zu nehmen und nicht an uns selbst zu denken. Jeder von uns soll sich so verhalten, dass er seinen Mitmenschen zum Guten ermutigt und ihn im Glauben stärkt. Auch Christus lebte nicht für sich selbst. Von ihm heißt es, die Anfeindungen, die dir Gott galten, haben mich getroffen. Und aus dem, was in der Heiligen Schrift vorausgesagt wurde, sollen wir lernen. Sie ermutigt und tröstet uns, damit wir unsere Hoffnung auf ihre Zusagen setzen und daran festhalten. Gott aber, der uns immer wieder neuen Mut und Trost schenkt, helfe euch, einmütig zu sein, so wie es euch Jesus Christus gezeigt hat. Dann könnt ihr alle wie aus einem Mund Gott loben, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, ihn loben und preisen. Und dann kommen die Verse 7 bis 13, wo Paulus ganz deutlich macht, was es für Konsequenzen hat, wenn wir zusammen Schwache und Starke Gott loben. Da heißt es im Vers 7, und das ist unsere Jahreslosung, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Christus kam doch in diese Welt, um sein Volk Israel zu dienen. Er zeigte ihnen, wie treu Gott seine Zusagen hält, die er ihren Vorfahren gegeben hat. Und auch die anderen Völker können Gott für seine Barmherzigkeit danken. So steht es schon in der Heiligen Schrift. Dann kommen mehrere Zitate. Ich will dich loben, alle Völker sollen es hören, zu deiner Ehre will ich singen. Und ebenso heißt es, jubelt ihr Völker zusammen mit seinem Volk Israel. Und an anderer Stelle können wir lesen, lobt den Herrn alle Völker, preist ihn alle Nationen. Und Jesaja prophezeite, der Trieb, der aus der Wurzel Davids hervorsprießt, wird groß werden und über die Völker herrschen. Es wird ihre einzige Hoffnung sein. Deshalb wünsche ich für euch alle, dass Gott, der diese Hoffnung schenkt, euch in eurem Glauben mit großer Freude und vollkommenem Frieden erfüllt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes wachse. Jetzt haben wir wieder einen großen Text gehabt und alle, die Paulus kennen, die wissen, dass es manchmal echt schwierig ist, den so auf Anhieb zu verstehen. Aber unsere Jahreslosung ist nun mal ein Vers aus einem ganzen Abschnitt, den man nicht einfach nur ganz so herausnehmen kann. Und deshalb lohnt sich der Blick auf das Gesamte. Haben wir auch schon gehabt am Jahresende beim Psalm 73, wo wir ja auch nicht nur den letzten Vers angeschaut haben. Es ist gut, dass wir alles im Blick haben. Und wie gesagt, Römer 15 möchte noch mehr von uns. Nicht nur, dass wir uns einfach gegenseitig stehen lassen, sondern er wünscht sich, dass die Starken die Schwachen annehmen. Und annehmen bedeutet mit ihren Fehlern und Schwächen. Und genauso sollen die Schwachen die Starken annehmen, ebenfalls mit ihren Fehlern und mit ihren Schwächen. Denn es heißt ja, wir wollen gemeinsam Gott loben und preisen. Und wie geht das, wenn ich gleichzeitig auf meinen Bruder oder meine Schwester herabsehe? Lange her und doch so vertraut. Spaltung, Streit. Die gehören schon von Anbeginn an zur Tagesordnung. Aber ich habe dann mir Gedanken gemacht, wer ist denn in unserem Text überhaupt ein Starker? Wer ist denn eigentlich ein Schwacher? Und viele Ausleger, die gehen hier immer nur von dem Stichwort Juden und Heidenchristen aus. Aber ich habe zu Hause auch einen jüdischen Kommentar, der sehr plausibel erklärt, dass diese Unterscheidung eigentlich so nicht ganz so haltbar ist. Und ich lese absolut gern diesen jüdischen Kommentar, weil ich so den Eindruck habe, dass die manchmal noch etwas näher am Alten und am Neuen Testament dran sind, wie wir oder wie viele Ausleger, weil sie einfach vieles von dem verstehen, was Jesus da getan hat oder nicht getan hat oder was dort eben steht. Und man kann eben an dieser Stelle nicht die Schwachen mit den messianischen Juden gleichsetzen. Denn nirgendwo im Judentum verlangt die Schrift, dass sie als Vegetarier leben. Und in Rom gab es damals eine große jüdische Gemeinde, eine große Anzahl jüdischer Menschen. Deswegen wird es dort auch die Alternative gegeben haben, nämlich dass es Metzger gab, die das Fleisch nach koscheren Gesichtspunkten geschlachtet haben. Das war nicht der Grund. Die Schwachen im Glauben waren jüdische wie auch heidnische Gläubige, deren Glaube noch nicht so groß war, dass sie asketische Praktiken und die Einhaltung der Festtage aufgeben konnten. Und ihre Bindung an diese Dinge, die rührt jedoch nicht aus einem rationalen Hintergrund, sondern sind oft irrational, emotional und die basieren auf psychologischen Bedürfnissen oder weil der Druck von außen, der gesellschaftliche Druck da war. Manchmal auch eine Form des Aberglaubens oder ganz einfach vertrauter Gewohnheiten. Und diese Menschen mit einem engen Gewissen sind in der Gefahr zu straucheln, abzufallen. Und aus diesem Grund nennt sie Paulus an dieser Stelle schwach. Also eben nicht nur jüdische und heidnische, sondern ganz unterschiedlich. Und ich habe überlegt, da kann man 4 Gruppen einteilen oder unterscheiden. Das sind Menschen, die Jesus in ihrem Leben angenommen haben und die infolgedessen alles Böse vermeiden möchten, indem sie alles, was sie irgendwie an frühere Praktiken erinnert, sowohl psychisch, auch emotional, das wollen die fernhalten. Das waren damals Juden wie auch Heiden, die die Fallstricke ihres sündigen Lebens meiden möchten. Ein Beispiel aus heutiger Zeit. Das wäre zum Beispiel ein drogenabhängiger Rockmusiker, der zum Glauben an Jesus findet. Früher hat er mit seiner Musik unter Einfluss vielleicht von Drogen seinen Lebensqualen Ausdruck verliehen. Und mit der Entscheidung für Jesus gibt es immer wieder die Situation, dass sie anfangen, ja, ihre Platten wegzuwerfen oder eben auch die Gitarre zu vernichten und mit den Drogen zu brechen. Und ich finde das eine wirklich starke Entscheidung. So etwas macht man nicht einfach mal so eben. Das ist eine starke Entscheidung. Und doch konnte nach Jahren dieser Rockmusiker immer noch keine Gitarre in die Hand nehmen, weil er sich für zu schwach hält. Weil er in dem Moment, wenn er dieses Instrument sich umhängt, daran erinnert wird, wie sein Leben damals war. Obwohl Gitarre spielen eigentlich ja keine Sünde oder Gefahr im Glauben darstellt, sonst hätten wir oft jeden Sonntag hier ein großes Problem. Aber für diesen Rockmusiker war es eben ein Problem, weil alles ihn an sein altes, an sein schlimmes, abhängiges und sündiges Leben erinnert hat. Und aus diesem Grund hat er sich selber einen Zaun um diese Dinge getan, um sich eben selber zu schützen. Eine zweite Gruppe waren heidnische Menschen, die mit dem Glauben an Jesus ein Gesamtpaket erhielten, ohne es zu hinterfragen, was wirklich mit dem Glauben richtig ist. Das war gerade im ersten Jahrhundert nach Christus oft Thema und deshalb wird da im Neuen Testament auch einiges dazu gesagt. Dieses Phänomen würde ich heute oft bei Kindern feststellen, die im christlichen Glauben erzogen wurden, die an vielen Stellen den Glauben der Eltern übernommen haben, ohne dass sie ihn bis zu diesem Zeitpunkt irgendwie hinterfragt haben. Sie haben Dinge übernommen, die die Eltern machen, die scheinbar in diesem Gesamtpaket drinne sind, die aber vielleicht gar nicht immer das Richtige sind. Früher war das oft so, wenn wir uns über das Thema Vereine nachdenken. Früher war das überhaupt nicht möglich, dass jemand gesagt hat, hey, geht in Vereine, geht in Fußball, Schach oder sonst irgendwo. Engagiert euch mit dem Hintergrund und mit dem Ziel, Gemeinschaft auch mit Nichtgläubigen zu haben, damit sie eben Christus kennenlernen. Das war früher undenkbar. Heute ermutigen wir uns auch gegenseitig zu sagen, hey, geh doch auch mal zu den Ungläubigen hin. Steh dort dein Christsein und sorg dafür eben, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und eine Gruppe, das sind wiederum heidnische und jüdische Gläubige, die Praktiken aus anderen Religionen, die ihnen vertraut waren, mit in ihren Glauben gebracht haben. Diese Praktiken waren für den Glauben als solches irrelevant oder sogar im Widerspruch. Und heute sind das vielleicht Menschen, die sich für Jesus entscheiden, die gerade aus diesem ganzen esoterischen Bereich kommen. Das sind Menschen, die verdammen plötzlich sämtliche Formen der Entspannung, die ja erstmal gibt es ja auch Entspannungsmethoden, die nichts mit dem Fernöstlichen zu tun haben. Aber da wird eben alles dann verteufelt oder eben auch Meditation oder sowas. Plötzlich merken wir, die kommen aus diesem Hintergrund, bringen das mit und sind an dieser Stelle eben schwach. Und die vierte Gruppe, das sind tatsächlich diejenigen, die als messianische Juden Jesus Christus kennenlernen, die aber eben ihre Traditionen mit in den Glauben hineinbringen. Das, was sie bisher ein Leben lang geprägt hat. Und deshalb können sie nicht Dinge essen, wie eben Schweinefleisch oder das, was eben verboten wurde in der Vergangenheit. Deswegen waren sie auch dabei, immer noch die Festtage zu feiern und zu begehen. Und wir sehen, es ist eine Gruppe von vier Möglichkeiten. Und deswegen sagt Paulus hier an dieser Stelle ganz deutlich, es gibt Schwache und es gibt Starke. Und heute sind es andere Themen. Heute reden wir eben nicht mehr über das über Götzenopferfleisch, weil wir das ja so nicht haben. Aber heute ist es eben dann der Ohrring des Predigers. Oder man fängt an, über die Tauffrage zu diskutieren. Die Art des Abendmahls. Oder eben die Frage nach der Frau in der Leitung wird plötzlich thematisiert. Ich bin gespannt, das Thema kommt ja bei uns noch. Und ich fände es schön, wenn wir hier auf diese Art und Weise, wie Paulus das berichtet, miteinander umgehen können. Und dann eben auch in einer guten Art und Weise darüber im Gespräch sein können. Und das sind Themen, da kann man tatsächlich unterschiedlichster Meinung sein. Man kann biblisch argumentieren, unterschiedlich diskutieren. Man kann den einen oder anderen durch seine Art und Weise klein machen und auch auf ihn herabblicken. Und das ist eben nicht gut. Und da wird der Text von heute tatsächlich sehr lebendig. Wir Christen, wir Brüder und Schwestern sollen uns nicht nur stehen lassen, sondern wir sollen eben auch einander annehmen. Mit unseren unterschiedlichen Meinungen und zuallererst einmal wertschätzen mein Gegenüber und uns eben gegenseitig lieb haben. Und denn wir wollen doch gemeinsam Gott loben. Das ist ja unser Ziel. Wir wollen doch gemeinsam im Gottesdienst zusammen sein, ihn anbeten und unseren Glauben leben. Und es ist egal, ob dann Jude oder Heide oder Hesse oder Bartner, kirchlich oder freikirchlich geprägt, kindgetauft oder erwachsen getauft, Mann oder Frau, dick oder dünn, Deutscher oder Fremder, mit Ohrring oder ohne. Denn Christus, er ist für alle gekommen. Und das vermittelt Paulus, indem er uns vier Belegstellen aus dem Alten Testament nennt. Und diese Stellen hat Paulus ganz, ganz bewusst gewählt. Und das ist mir auch wieder deutlich geworden, wie ich diesen Kommentar, den jüdischen, gelesen habe. Denn Paulus benutzt hier vier Stellen aus allen Bereichen der hebräischen Bibel. Aus den frühen Propheten nimmt er eine Samuel-Stelle. Aus dem Pentateuch, also aus den fünf Büchern Mose, nimmt er eine Stelle aus dem fünften Buch Mose. Aus den Schriften nimmt er ein Psalmwort und aus den Propheten nimmt er das Wort aus Jesaja, die alle daraufhin ausgelegt sind, dass Christus, dass Jesus gekommen ist, damit die Völker ihn eben anbeten werden und ehren. Das Heil liegt nicht bei den Juden allein, denn wir werden mit dazugenommen als Heiden eben und Nicht-Juden. Es werden Heiden wie Juden in der Gemeinde sein. Und alle gehören zum Volk Gottes. Und Paulus als erfahrener Theologe hat ganz bewusst vier Stellen genommen, damit einfach deutlich wird, es zieht sich durch das ganze Alte Testament, es zieht sich durch die ganzen jüdischen Traditionen, so dass es eben deutlich ist, Jesus Christus ist der Messias gekommen eben für alle Menschen. Jesus kam für die Juden, heißt es, und wurde ihnen zum Diener und macht deutlich, ich bin der Messias. Aber Gottes Erbarmen zeigt sich eben auch daran, dass er für die Heiden gekommen ist. Nehmt einander an. Annehmen meint zuallererst, dass wir Gottes Handeln im Leben unserer Geschwister erkennen. Gott ist doch der, der die Menschen aus dem sicheren Tod rettet. Er zieht sie aus Gefahr und aus der Verlassenheit zu sich und bietet ihnen einen ganz besonderen Schutzraum an. Ganz stark kommt das in den Psalmen zum Ausdruck. Er streckt seine Hand aus der Höhe und fasste mich und zog mich aus großen Wassern. Psalm 18, Vers 17. Und ein kleiner Hinweis, wer mal auf unsere Homepage geht und da klickt, Auslegung zur Jahreslosung, da ist genau dieser Vers ebenfalls zitiert. Da habe ich das eben auch gesehen. Das finde ich ganz spannend. Danke Markus, glaube ich, der immer unsere Homepage auch pflegt und sowas eben auch mit einbringt. Das finde ich klasse. Er streckte seine Hand aus von der Höhe und fasste mich und zog mich aus großen Wassern. Ja, wie können wir dann Leute verachten? Wie können wir auf andere herabsehen, wenn Gott, wenn Jesus sie angenommen hat? Was maßt ihr euch an? Paulus ergänzt seine Aufforderung. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Ja, Christus, sein bedingungsloses Ja zu den Menschen, zu seinen Kindern, das ist unser Bindeglied. Wenn die Menschen Jesus angenommen haben, weil sie erkannt haben, dass in ihrem Leben etwas schief läuft, weil sie erkannt haben, dass sie Jesus brauchen, dann gehören sie dazu. Mit ihren Fehlern und mit ihren Schwächen und mit dem vielen Guten, was Menschen mit hineinbringen. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Ja, wir dürfen uns oder müssen uns entscheiden, annehmen oder ablehnen, Vertrauen entgegenbringen oder Misstrauen haben, uns miteinander zu freuen oder neidisch zu sein, eifersüchtig zu sein oder das Verhalten zu akzeptieren oder zu verurteilen. Und das ist manchmal eben ein Problem, was so schwierig werden lässt, wenn wir auf unseren Standpunkt beharren, uns hinter Ausreden und Entschuldigungen verstecken, wenn wir den anderen ausschließlich verurteilen, verneinen, den Glauben absprechen und nichts miteinander zu tun haben wollen, dann klappt das eben nicht mit dem frommen Wunsch, nehmt einander an. Es ist nicht so einfach, wenn wir gerade das tun wollen, was wir jetzt heute gehört haben, über den eigenen Schatten zu springen, aufeinander zuzugehen und den anderen kennenzulernen, dann würde auch die Beziehung untereinander zu einer Freundschaft werden, zum anderen Mitmenschen. Und es wäre letztlich zu Gottes Lob, ihm zu ehren, für ihn. Das ist das Ziel, wenn wir daran denken, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Amen.